Aber natürlich merkst du sofort, wie dein Puls hochgeht, wo du denkst, wo Kopfkino angeht. Okay, was ist jetzt hier? Man versucht so ein bisschen die Luft anzuhalten. Also weil es ist ja auch nun belegt, dass dass Radioaktivität, vor allem das in den Körper gelangt, also durch Staub, durch Partikel, alles was in den Körper gelangt, ist nochmal gefährlicher wie die Strahlung, die man einfach halt so abbekommt. Und in dem Moment ist es so, okay, alle werden so ein bisschen ruhiger, alle hören so ein bisschen, sind so in sich und es ist relativ schnell klar, okay, let's turn around. Und dann geht's dann auch schnell.
Das ist unser Reporter Vincent Dehler. Er steht gerade mit seinem Team direkt an der beginnenden Sperrzone rund um das havarierte Atomkraftwerk in Fukushima. Jetzt könnte man sagen, was soll der Blödsinn? Ist ja nicht ohne Grund eine Sperrzone und da hat niemand was verloren. Aber, und jetzt kommt's, direkt an den Rand dieser Sperrzone ziehen jetzt wieder erste Familien mit kleinen Kindern, um sich dort ein Leben aufzubauen. Vincent hat einer dieser Familien getroffen. Warum sie um jeden Preis wieder in Fukushima leben wollen und wie sich so ein Leben in so einer von radioaktiver Strahlung gesäuberten Gegend anfühlt, das erzählt er mir jetzt.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen weltweit. Und mein heutiger Gast hat es durch den Großstaat Kita-Dschungel tatsächlich doch zu mir geschafft. Guten Morgen, Vincent.
Konnichiwa. Vincent des. Deutsu sind des. Oh Gott, das ist, glaube ich, ganz falsch. Genki desu ka?
Okay, mein Japanisch ist nicht so gut wie deins, aber damit sind wir ja schon mitten im Thema.
Ja.
Der liebe Vincent war nämlich in Japan und wollte uns jetzt gerne mal hier so ein bisschen beeindrucken mit seinen Japan-Skills.
Das ist das, was ich mitgenommen habe. Ich finde das immer irgendwie echt tatsächlich cool, wenn man die Möglichkeit hat, in viele Länder zu reisen, dass man da so ein bisschen was mitnimmt irgendwie. Ich finde das irgendwie ganz, ganz spannend. Und ich habe mir von unserer Übersetzerin sagen lassen, also Konnichiwa, ne, hallo oder guten Tag. Vincent des heißt, ich bin Vincent.
Mhm.
Dann
habe ich mir zusammengereimt.
Das, sehr gut. Dann gab es noch, also wirklich, die Aussprache ist natürlich, jetzt kann sich jeder zusammenreimen. Deutsu Jin des. Ich bin Deutscher oder ich komme aus Deutschland. Und dann Genki desu ka heißt, ist eine Frage, wie geht's dir?
Wow.
Und dann kannst du sagen Genki desu yo. Das heißt, mir geht's gut. Wenn es so ist.
Sag nochmal, wie heißt es?
Genki desu yo.
Genki desu yo.
So, perfekt.
Arigato.
arigato gozaimasu.
So, jetzt haben wir uns ja schon ein bisschen warm gequatscht auf Japanisch.
Ja.
Zu mehr reicht's aber jetzt bei mir auch nicht. Also es wäre super, wenn wir jetzt in Deutsch weiter
sehr gerne
könnten, ja. Du warst nämlich tatsächlich in Japan und auch nicht irgendwo in Japan, sondern du bist, wie ich finde, an einen sehr krassen und ja auch sehr traurigerweise sehr berühmten Ort gereist. Mhm. Du warst in Fukushima.
Genau. Das, ich glaube, es gibt so ein paar Ereignisse, die jeder so in seinem Leben immer, oder wo er weiß, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat.
Ja, richtig.
Und ich finde, bei vielen ist halt eben die Katastrophe, die 2011 in Fukushima passiert ist, da weiß jeder, glaube ich, so ein bisschen, wie, also in welcher Situation er war, als er davon erfahren hat. Und ich sehe mich quasi in so einer, so einer Vogelperspektive quasi vor dem Fernseher stehend, und ich dachte, was passiert da gerade? Und man sieht Live-Bilder von diesem Moment, wo auch diese Flutwelle quasi ins Landesinnere reindrückt. Und man denkt sich so, was passiert hier? Und dementsprechend ist dieser Ort natürlich, glaube ich, ja, leider natürlich irgendwie mit einem ganz bedrückenden Gefühl so ein bisschen reist man dahin. Und trotzdem, genau, geht das Leben ja da auch trotzdem weiter. Und das war so ein bisschen so die Idee, zu gucken, okay, jetzt ist es mehr als 10 Jahre her. Wie hat sich das Leben dort entwickelt? Wie genau lebt man gerade an einem Ort, der ja so traurige Berühmtheit irgendwie erlangt hat?
Ja, weil das ganz Erstaunliche ist ja, also für uns in Europa, finde ich, fühlt sich das alles nochmal ganz seltsam an, weil wir ja auch so diese Tschernobyl-Vergangenheit haben.
Mhm.
Aber dass sie jetzt nach 13 Jahren, es sind, glaube ich, jetzt dann im März, sind es, glaube ich, 13 Jahre, dass sie die
Sperrzonen wieder öffnen und Menschen dahin zurückkehren. Ich würde nur gern einmal für jetzt vielleicht auch Leute, die nicht total auf der Schleuder haben, was sie da gerade gemacht haben, einmal kurz zusammenfassen, was da genau passiert ist.
Ja.
Ne, weil wir reden von einem sehr schlimmen Erdbeben in Japan von vor 13 Jahren mit einer Flutwelle, die mit, also einem Tsunami, der eine Flutwelle hervorgebracht hat, die mit irgendwie, ich glaube, in den Spitzen bis zu 40 Meter hohe Wellen produziert hat, die über Japan gekracht sind, über die Ostküste. Und dabei eben auch das Atomkraftwerk havariert ist.
Genau, richtig.
Und Kernschmelzen waren die Folge, Menschen mussten evakuiert werden, ganze Städte wurden von dem Tsunami weggerissen.
Ja.
Und ich glaube, so kann man es ungefähr zusammenfassen.
Genau.
Und jetzt, 13 Jahre später, bist du dorthin gereist, um Menschen zu treffen, die wirklich wieder genau da in die Sperrzone ziehen und dort ihr Leben verbringen wollen.
Genau.
Wen hast du denn da getroffen?
Durch die Öffnung eben der Sperrzonen, ne, die Regierung war ja sehr daran interessiert und auch sehr hintendran, eben dieses ganze Gebiet natürlich zu reinigen. Ne? Also dass man halt sagt, okay, wir wollen natürlich diesen Fehler, in Anführungszeichen, der da passiert ist, sozusagen so gut wie möglich versuchen, so wieder gut zu machen. Das heißt, man hat große Reinigungsaktionen wurden gestartet, dass diese ganze Sperrzone, also das Gebiet, das quasi kontaminiert war, wieder zu säubern. Und im Nachhinein jetzt quasi nach und nach werden Sperrzonen wieder geöffnet für Leute, die eben auch wieder gerne dahin ziehen möchten. Und wir waren in Futaba, so heißt die Stadt. Die ist nur wenige Kilometer von dem AKW entfernt, das havariert ist. Und wir haben dort eine Familie getroffen, Familie Yamane. Die besteht aus, also quasi Mutter, Mohoku heißt sie, glaube ich, Mohoku, wenn ich das richtig habe, dem Papa, Tatsuhiro und drei Kindern.
Mhm.
Also das heißt, also ne, irgendwie fünf Leute, Familie, die sich eben wirklich dazu entschieden haben, wir wollen unseren Lebensmittelpunkt genau wieder an dem Ort haben, von dem wir damals fliehen mussten. Das heißt, die wohnen wirklich, ich glaube, 2 oder 5 Kilometer entfernt von dem AKW. Das heißt, so weit sind eben auch die Sperrzonen schon wieder geöffnet.
Also wirklich ein Steinwurf eigentlich.
Genau, absolut. Also das ist, also natürlich, wenn man da hinfährt, hat man natürlich ein ganz anderes, sage ich mal, Mindset. Man achtet auf ganz viele Dinge. Überall wird natürlich immer noch aufgeräumt. Das heißt, du siehst ganz viele Aufräumarbeiten. Du siehst auch viele von diesen Gittertoren, wenn Grundstücke immer noch gesperrt sind, die auch teilweise noch nicht sauber gemacht wurden. Also es ist nicht so, dass da alles sauber ist. Und es gibt nach wie vor auch innerhalb der Sperrzonen noch Grundstücke, die wurden noch nicht gereinigt. Da darfst du auch einfach nicht hin.
So. Du sagst immer aufräumen, aber wie muss man sich das denn vorstellen? Also wie räume ich denn radioaktiv auf?
Und das ist auch so ein bisschen so dieses, so sag ich mal, was man sich selber die ganze Zeit fragt, wie kann man das überhaupt machen? Also grundsätzlich wurde es so gemacht, dass zum Beispiel von dem vom Boden wurden, glaube ich, 10 Zentimeter Erde abgetragen.
Mhm.
So, also wirklich mit schwerem Gerät, wo man einfach mit Baggern, mit Bulldozern durchgeht und die ganze Erde wird abgetragen. Das wird in großen so Plastiksäcken wurde das gesammelt und wird dann in Endlager gebracht. Wobei ich glaube ich, teilweise stehen diese Säcke auch noch einfach am Straßenrand. So, es ist eher so was Provisorisches tatsächlich so ein bisschen. Ich glaube, so eine richtig 100%ige Lösung gibt es noch gar nicht. Aber diese Erde wurde abgetragen und wurde erstmal da quasi erstmal gesammelt.
Ist mir auch aufgefallen, dass sehr oft der Begriff Endlager verwendet wird. Wobei ich jetzt ehrlicherweise mein Stand war, dass das mit dem Endlager noch nicht so, so endgültig ist. Also dass man eigentlich ja gar nicht so richtig weiß, wie man das alles aufheben soll.
Genau, weil es auch einfach wahnsinnig viel ist. Ne? Mhm. Also es ist einfach wirklich viel, einfach Erde jetzt zum einen. Ne? Und es wurden aber, also Straßen wurden gereinigt mit Fahrzeugen per Hand. Aber im Endeffekt, du kannst so ein riesiges Gebiet, kannst du eigentlich nicht zu 100% sauber machen. Da sind Wälder, da sind Bäume. Wie willst du diese sauber machen? Ne? Und da ist natürlich auch einfach, die Zeit spielt auch eine Rolle, weil natürlich die Kontamination im Laufe der Zeit ganz natürlich einfach abnimmt.
Mhm.
Aber die Flächen, die man reinigen kann, ne, da ist die Regierung schon auch sehr dahinterher, dass die sauber gemacht wird.
Wie fühlt sich das an, weil ihr habt euch ja, ne, ihr seid da am Flughafen gelandet, dann habt ihr euch auf den Weg gemacht, um diese Familie zu treffen. Wie fühlt sich das an, wenn man sich quasi dann diesem Punkt immer weiter nähert?
Erstmal natürlich seltsam, auch mit dem Hintergrund, dass ich ja schon mal da war vor ein paar Jahren. Und das war 2019, mein, sage ich mal, mein Leben einfach noch ein anderes war. Ich war damals, hatte ich noch kein Kind. Ich hatte quasi in Anführungszeichen nur meine Verantwortung mir gegenüber. Und dann geht man natürlich auch mit einem, weiß ich nicht, anderen Risikobereitschaftssinn sozusagen so ein bisschen rein. Und obwohl man sich natürlich vorher nicht, also nicht leichtsinnig, aber man hat natürlich, ne, man hat ein anderes, die Gedanken sind einfach andere. Und jetzt dann eben 4 Jahre später, boah, da geht einem schon so ein bisschen die Pumpe. Ne? Also man ist dann auch froh, dass das Hotel, in dem wir untergebracht waren, das war 20 Kilometer nochmal entfernt von der Sperrzone. Das heißt, man wusste, okay, ne, hier muss man sich jetzt abends keine Gedanken machen. Eigentlich ist alles in Ordnung.
Er sei quasi nur dann für ein paar Stunden genau, quasi man in ist, der Situation und geht wieder raus.
Genau, und das hilft natürlich. Und das ist auch, sage ich mal, rein jetzt medizinisch oder wissenschaftlich, ist es ja so, dass wenn du wirklich nur einem kurzen Teil, sage ich mal, oder einem kurzen Moment dem Ganzen ausgesetzt bist, eben der immer noch teilweise ja vorrätigen irgendwie Kontamination, ist das jetzt handelbar für den Körper. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, der Langstreckenflug nach Tokio, da kriegst du auch sehr, sehr viel Strahlung ab im Flieger.
Das macht man sich immer gar nicht so klar, ne, dass es bei uns im Alltag auch Strahlung gibt.
Genau, und auch in jeder Großstadt gibt es Strahlung. So, das ist halt einfach ganz normal. Aber ich weiß noch, als wir damals, 2019, das erste Mal hin sind und ich diesen Dosimeter im Flieger angemacht habe und ich dachte so, wow, okay, das ist, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das war mein Vielfaches höher als die Menge, die wir quasi bei den Dreharbeiten vor Ort abbekommen haben. Also das heißt, dem muss man sich natürlich auch einfach bewusst sein. Aber natürlich ist es ein ganz komisches Gefühl, weil mit Strahlung, mit Radioaktivität ist ja das große Problem. Du riechst sie nicht, du schmeckst sie nicht, du siehst sie nicht, du fühlst sie einfach gar nicht. Sie ist einfach da. Und genau das ist es, was es so ein bisschen unheimlich dann natürlich macht. Und du fährst näher ran an dieses, ja, in die ehemalige Sperrzone. Und du siehst trotzdem an den, sag ich mal, Autobahnen, an den Highways wurden überall so, ja, Strahlungsmesser aufgebaut. Das heißt, jeder, der da vorbeifährt, sieht, okay, aktuell ist die Strahlung so und so hoch. Und du kannst eigentlich gar nicht, aufgrund der Aufräumarbeiten, du kannst dem gar nicht irgendwie entfliehen oder man kann da gar nicht weggucken als ein Außenstehender, der quasi für ein paar Tage da ist. Als jemand, der da wohnt oder als jemand, der sich dazu entscheidet, eben auch wieder dahin zu ziehen, ich glaube, bei denen ist halt das ein ganz anderes, der Gedanke ein ganz anderer. Die stehen nicht morgens auf und sagen sich, oh Gottes Willen, hier ist es passiert. Was machen wir heute? Wie können wir irgendwie jetzt uns irgendwie in diesen Alltag besser eingrooven? Das ist nicht ein Ausblenden, aber es ist ein Akzeptieren einfach von, okay, es war hier so, aber die Regierung tut auch dafür, dass man eben hier wieder leben kann. Und dementsprechend ist das für einen Außenstehenden viel präsenter, das, was da passiert ist, als für die Leute, die sich jetzt so entscheiden, einfach da wieder zu wohnen.
Und im Alltag sich wahrscheinlich schlicht und ergreifend auch dran gewöhnt haben. Ne?
Total. So,
dieses Gefühl.
Genau.
Okay, aber das heißt, ihr seid dann an eurem Hotel irgendwann ja aufgebrochen, habt euch entschieden, ihr fahrt jetzt da rein und habt dann die Familie kennengelernt.
Genau.
Was sind deren Motive? Warum gehen die da wieder hin?
Ich glaube im Endeffekt, das war ja so die Kernfrage oder die wir uns versucht haben zu stellen. Kann man diese Frage überhaupt beantworten? Warum ist eine Familie mit 3 Kindern im Alter von, glaube ich, 5 bis 1 oder 5 bis 2 oder 6 bis 2, also Kleinkinder, warum ziehen die aktiv wieder dahin? Warum treffen die die Entscheidung zu sagen, an so einem Ort, wo so schlimme Sachen passiert sind, warum machen wir das?
Und auch nicht nur passiert sind, sondern ja, ich im Endeffekt nicht weiß, ob es in 20 Jahren meine Kinder vielleicht doch krank sind, wegen der weil im Unterschied zu dir sind sie ja permanent diesen Strahlungswerten ausgesetzt.
Rund um die Uhr.
Was ist, wenn das Grundstück nebenan hupt, doch noch nicht so gut gereinigt ist oder so? Ja?
Auch einfach Wind spielt eine ganz entscheidende Rolle. Also niemand kann ja sagen, dass in dem Moment vielleicht aus dem AKW nochmal irgendeine radioaktive Wolke sich irgendwo löst. Und der Wind trägt das quasi Ganze in deine Richtung. You never know.
Das muss man mal dazu sagen, das war mir nämlich auch gar nicht so klar. Kürzlich ist ja erst das durch die Presse gegangen, dass quasi das kontaminierte Kühlwasser ins Meer gelassen wird. Das heißt, die Kernschmelze in diesen 3 Reaktoren, das muss ja permanent noch gekühlt werden. Das heißt, da strahlt es die ganze Zeit weiter. Ja,
absolut.
Ich habe auch gelesen, dass die Aufräumarbeiten irgendwie 40 Jahre noch andauern sollen.
Also wenn ich habe das ja jetzt nun sehen können mit meinen Augen. Ja. Also wahrscheinlich werden 40 gar nicht reichen, ehrlich gesagt. Das, was ich gesehen habe. Und wir haben ja noch nicht mal, du kommst ja noch nicht mehr in die Sperrzone. Das heißt, es gibt ja nach wie vor Zonen, die einfach wirklich, wo du keinen Zugang hast. Das heißt, du kannst ja gar nicht, also das ist meiner Meinung nach, wird das wahrscheinlich noch hunderte von Jahren wahrscheinlich dauern, bis du wirklich sagen kannst, okay, Leute, zu 100% ist hier alles gereinigt und alles wieder wirklich so, dass man sich keine Sorgen machen muss. Mhm. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Aber dann hast du die Familie ja bestimmt mal gefragt, ja, warum sie dahin gezogen sind.
Genau, genau. Sollen wir reinhören?
Ja, gerne.
Seit wann lebt ihr hier in diesem Haus? Es sieht für mich sehr neu aus.
Wir mieten dieses Haus seit März 2023. Es stand auch schon vor dem Desaster. Der Besitzer hat es grundsaniert, bevor wir eingezogen sind.
Und gibt es das Haus noch, in dem du vor dem Atomunfall gelebt hast?
Das Haus meiner Eltern, in dem ich aufgewachsen bin, gibt es nicht mehr. Es war 3 Minuten entfernt von hier, aber wurde mit dem Nachbeben zerstört. Ich habe noch das Grundstück, aber da steht nur noch ein Grundstein.
Okay, also Mihoko kommt offensichtlich aus der Gegend.
Genau, richtig. Sie ist dort geboren und aufgewachsen und auch das ist, das merkt man ihr auch an. Genau, Tatsuhiro heißt der Papa. Der kommt zum Beispiel aus Tokio. Der ist damals, war einer von den freiwilligen Helfern, die gesagt haben, okay, wir müssen helfen, aufräumen. Und so haben die beiden sich kennengelernt. Das heißt, er kommt eigentlich gar nicht aus der Region, sie schon. Und ich glaube, genau diese Verbundenheit zu dieser Region, zu diesem Ort, ist ein großer Treiber dieser Familie zu sagen, ich möchte da wieder hin.
Ja, weil ihre Familiengeschichte quasi wirklich, ja, in dieser Katastrophe beginnt, weil sie sich da kennenlernen.
Genau, sie haben sich da kennengelernt und das sagt sie, also das hat man dann auch natürlich in Gesprächen gemerkt, dass das für sie natürlich irgendwie, also es ist ein schreckliches Ereignis, keine Frage. Wobei sie nie von, also sie sprechen auch nie von einer, von so gefühlt, was konkret passiert ist. Es wird immer nur von der Katastrophe gesprochen.
Mhm.
Genau, das hat für die beiden oder für die Familie natürlich irgendwie, ja, was positiv. Also wenn man so möchte, da haben sie sich kennengelernt. Aber genau die, also dass gerade für die Mama das so extrem wichtig ist, dass das so diese Verbundenheit zu ihrer Heimat ist so stark und so extrem, dass das, glaube ich, ein sehr, also zumindest ein großer Faktor ist, warum sie sagen, nee, ich möchte hier gerne wieder hin.
Okay, und das heißt, also sie hat quasi mit ihren Eltern dort gelebt.
Genau.
Vor 13 Jahren war die wahrscheinlich auch noch eine ganz junge, also wahrscheinlich eine ganz junge Frau.
Anfang
20
genau,
oder so,
Mitte,
ne?
Ende 20, glaube ich, war sie, genau.
Okay. Ja. Und das Haus ihrer Eltern aber ist total zerstört und sie, ja, wohnen jetzt in einem gemieteten Haus.
Genau, sie mieten jetzt ein Haus. Also sie sind jetzt natürlich, also da wohnen eben auch noch nicht viele Leute. Ich glaube, 100 Leute wohnen da aktuell wieder in Futaba. Also so, ja, heißt die Stadt. Und es gibt halt eben solche Wiederaufbaumaßnahmen, auch von seitens der Regierung. Das heißt, es gibt natürlich eine Art von Kompensation, dass quasi Familien eben wieder dorthin ziehen.
Und die kriegen Geld dafür.
Die kriegen Geld dafür. Nicht viel. Also es ist nicht so, dass man sagt, cool, wir machen jetzt die Taschen voll. Aber es gibt eine Art von Kompensation. Und eben die Familie, die wir besucht haben und begleitet haben, die sind so ein bisschen Teil des Orga-Teams, würde ich fast sagen. Also vor allem der Papa, der ist so eine Art, ja, so, weiß ich nicht, so eine Art Bürgermeister, so ein bisschen für diese kleine Gemeinde.
Mhm.
Also, und der ist eben auch viel in Wiederaufbaumaßnahmen einfach irgendwie involviert.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wovon leben die, ja, da? Aber dann macht das Sinn. Also sein Job ist quasi, die Gemeinde,
genau,
wieder aufzubauen.
Sein Job ist, die Gemeinde aufzubauen. Sein Job ist, in diesem Community Center zu arbeiten. Sein Job ist, auch Menschen, die vielleicht daran interessiert sind, wieder hinzuziehen, eine Starthilfe zu geben, eine Anlaufstelle zu sein, aber auch teilweise zum Beispiel irgendwie Dinge zu organisieren, Feste zu organisieren, weil unabhängig davon, dass da einfach noch das, was passiert ist, viele vielleicht abschreckt, ist einfach auch einfach null Infrastruktur vor Ort. So, also sprich ganz simpel einfach Supermärkte. Also es gibt so einen Convenience Store, nennt man das, also so ein, wo es wirklich in Japan sehr cool, by the way. Also da gibt es schon viele tolle Sachen, aber das ist vor Ort. Aber es gibt keine Krankenhäuser, keine Schulen. Der Kindergarten ist auch ein bisschen entfernt. So, also wirklich Dinge.
Also für eine junge Familie eigentlich total widrige Umstände.
Genau, essentiell wichtige Dinge. Also ich glaube, auch als Papa denke ich mir natürlich in dem Moment immer, wenn ich irgendwo bin mit meinem Sohn im Urlaub, wo ist das nächste Krankenhaus? So, naja, einfach, weil ja, man, das klar. ist halt nicht, dass man das irgendwie hofft, aber, nee, aber in dem Moment, wenn was wissen. Passiert, will ich das einfach schon vorher irgendwie wissen. Und das sind so Dinge, die da muss man natürlich erstmal hinfahren. So.
Ja.
Und das muss man natürlich teilweise auch, wenn man hier auf dem Land wohnt, keine Frage. Aber da ist es schon nochmal ein bisschen so, boah, da fehlt so ein bisschen noch an vielen Ecken und Enden teilweise, ja.
Ja, verstehe. Aber jetzt bist du ja dann bei denen zu Gast gewesen. Das heißt, in diesem Haus, das sie mhm. gemietet haben. Ich fand das jetzt so ein bisschen irritierend, zum Beispiel, dass du in dem O-Ton gesagt hast, in dem Ausschnitt, das wurde irgendwie renoviert.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wie renoviert man denn ein Haus, dass es danach nicht mehr strahlt? Weißt du, was die gemacht haben? Also das muss ja abreißen, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also es wirkt das Haus, das sah auch tatsächlich aus wie so ein... Also komplett neues Reihenhaus, also nicht so wie ein Reihenhaus, wie wir es kennen, aber es ist so eine Art Wohnblock. Da sind eigentlich vier Häuser innerhalb eines, also ne, einer quadratischen Fläche, so, und es gibt an vier Ecken quasi einen Eingang zum Haus. Und die sahen einfach sehr, sehr neu aus. Also ja, sie hat auch gesagt, es wurde renoviert und so. Da wurde natürlich einfach auch viel rausgerissen und Decken, Böden, Wände wurden wahrscheinlich irgendwie neu gemacht. Ja, aber wie genau natürlich denn das Renovieren aussieht, glaube ich, wissen sie auch selber nicht, ehrlich gesagt. Und die Frage stellt man sich dann auch, glaube ich, nicht so richtig.
Das heißt aber schon, so richtig hinterfragen tun sie es nicht?
Naja, ich glaube, es ist vielleicht schon, aber es ist viel mit Akzeptanz wird einfach gearbeitet. Es ist einfach so. So, das ist passiert und man vertraut im Prinzip, ja, natürlich viel der Regierung. Es wird wenig hinterfragt. Ich finde, ignorieren ist das falsche Wort. Mhm. Also das machen sie nicht. Und mhm. sie sind auch nicht so einfach leichtsinnig in ihrer Entscheidung. Aber ich glaube, das ist vielleicht aber auch ein bisschen, ich möchte jetzt da keinem irgendwie auf die Füße treten, aber ich glaube, das ist teilweise aber auch einfach so ein bisschen, ja, die Kultur, die einfach sagt, okay, ne, das ist jetzt einfach so, das wird jetzt akzeptiert und dann der Staat sagt, das ist so und dann ist das halt eben so. Und wir machen jetzt das Beste draus. Und auch das so diesen Neustart, den man ja da versucht, und das muss man ja auch irgendwie tatsächlich, glaube ich, hoch anrechnen, dass sie dazu bereit sind, dieser Region und dieser Stadt einfach so einen Neustart zu ermöglichen. Dafür muss es einfach jemanden geben, so der das
ja,
macht.
Ja klar, irgendeiner macht den ersten Schritt.
Genau, und das haben sie sich eben auf die Fahne geschrieben, zu sagen, okay, wir sind hier bereit, wir haben ja auch, man sieht da vielleicht auch eine Chance, ja, irgendwie in so einem Neustart. Und ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt, so ein Faktor. Ne? Wenn wir sind wir sind sehr froh oder wir haben hier einen Bezug zu dieser Region, wir haben die Möglichkeit, hier neue Dinge aufzubauen. Das spielt auch eine Rolle, sozusagen. Ja? Wir haben eine Art von Kompensation, die uns natürlich auch irgendwie so den Staat irgendwie hilft. Also es gibt viele Faktoren, die, glaube ich, da so ein bisschen eine Rolle spielen. Bei anderen Leuten ist es einfach auch die Möglichkeit, ich habe halt nichts anderes.
Ja.
So, niemand hat, also es ist auch da kosten Häuser sehr viel Geld teilweise. Und niemand hat einfach die Möglichkeit, und so hoch ist die Kompensation jetzt nicht, dass man sagt, cool, ich ziehe einfach nach Tokio. So, das geht halt einfach auch nicht.
Ja, ja, ja.
Das heißt, die Leute haben teilweise noch da ihr Elternhaus, das dann vielleicht irgendwie ja beschädigt ist. Dann ist man eher bereit, quasi da Abstriche zu machen und sagen, ja, dann machen wir hier ein bisschen sauber und dann passt das schon. Aber ich habe halt hier einfach ein Haus. Ich habe einfach einen Ort zu leben. Und auch das spielt eine Rolle.
So ist es auch, ne, in der Familie, dass die auf dem Grundstück der Eltern dann quasi nochmal, auch wenn das ursprüngliche Haus zerstört ist, wieder ein neues Haus bauen wollen.
Das ist der Plan, genau. Mhm. Ne? Also das Haus der Eltern oder das von Mihoko, das Haus der Eltern, das wurde zerstört bei einem Nachbeben damals.
Mhm.
Das Grundstück ist aber noch da und ich glaube, der langfristige Plan ist schon, dass sie eben da wieder bauen, wobei das natürlich aber auch wieder ein Stück weit näher dran ist am AKW. Das heißt also, so schnell wird das dann auch nicht passieren.
Auf der anderen Seite, das wiederum jetzt quasi ein ganz neues, also mich beklemmt die Vorstellung, in diesem Haus zu sein, das da schon stand, als das Unglück war, ehrlicherweise. Also auch
natürlich.
Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass das renoviert ist und so weiter. Hast du bei denen zu Hause mal das Dosimeter angemacht oder wäre das taktlos gewesen?
Nee, ich hatte das tatsächlich immer irgendwie in der Jackentasche
mhm.
Und habe jetzt natürlich nicht aktiv drauf geguckt. So. Von daher, ja, vielleicht ein bisschen, also es ergab sich auch tatsächlich gar nicht die Möglichkeit, weil ich dann, wir haben mit den Kindern gespielt und es wurde gekocht und so und da hat sich das irgendwie nicht so richtig ergeben, aber im Auto hat man natürlich schon erstmal geguckt und ich habe natürlich auch einfach darauf vertraut, dass das ja, das macht ja Geräusche, das fängt an wirklich wie wild zu piepen und wie wahnsinnig, wenn die Werte so hoch sind, dass man sich Gedanken machen müsste.
Ja, okay. Also es hat im Haus nicht angeschlagen.
Genau.
Ja, also ja. Das ist schon...
Und es ist auch, wie gesagt, dieses, man selber hat ja immer dieses Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt da mal gucken und was ist jetzt hier und dann gibt's Essen und kann man das überhaupt essen? Und das sind so Gedanken, mit denen man selber zu tun hat. Und dann ist es eben auch verblüffend zu sehen, dass die Familie einfach sagt, die haben das nicht rund um die Uhr in ihrem Kopf. Wir ja, ne? Weil wir mit diesem Gedanken ja auch dahin gehen. Die Kinder spielen da, da wird Essen gekocht, da wird das Gemüse, wird einfach, ne, was die Kinder in der Schule, im Kindergarten selbst angebaut haben. Dann kommt Fisch auf den Tisch. Also das sind alles Dinge, die einfach ihr normales Leben leben.
Und wie ging's dir jetzt dann damit?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wobei, ja, natürlich ist es erstmal komisch.
Aber du hast alles mitgegessen?
Ja, genau. Ich habe mich aber auch im Vorfeld darüber informiert, wie das zum Beispiel bei Fisch ist. Ja, also gerade bei Fisch, der aus dem Meer kommt, ne, und ne, das ganze kontaminierte Wasser aus dem AKW wird ins Meer gelassen. Auch da wieder, ich will jetzt gar keine Werbung machen für die Regierung, das ist ja nur auch das, was belegt ist. Die sind sehr daran interessiert, dass die Lebensmittel werden getestet, der Fisch wird getestet. Klar, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Nicht jeder Fisch, der aus dem Meer kommt, wird irgendwie getestet. Das sind auch immer nur Stichproben. Aber es ist trotzdem für den menschlichen Körper eigentlich, ne, muss man auch dazu sagen, eigentlich bedenkenlos zu sagen, ich esse ein kleines Stückchen Fisch. So, und das habe ich dann natürlich gemacht. Vielleicht ein bisschen auch aus Respekt, aber diese Frage, wie man sich selber dabei fühlt, ist das eine. Aber die eigentliche Frage, die einen rumtreibt, ist ja eigentlich, wie geht's euch damit? So, also wenn ihr hier jeden Tag am Abend, also am Tisch sitzt mit euren Kindern, wie geht's euch? Und die Frage hat man natürlich dann auch, haben wir natürlich gestellt.
Wenn ich ganz ehrlich bin, fühlt es sich schon komisch an, wenn wir durch die verbotene Zone hier um die Ecke fahren und das Dosimeter ausschlägt. Es ist ein komisches und beängstigendes Gefühl. Aber ihr lebt ja hier. Wie ist das für euch?
Wir haben unser Leben hier aufgebaut. Für meine Frau ist es wichtig, hier zu sein, weil es ihre Heimat ist. Für mich ist es etwas völlig Neues. Ein Kontrast zur Großstadt. Ich will nicht mehr ins hektische Tokio zurück. Wir sehen hier im Alltag keine Gefahr und denken auch nicht immer an die Strahlung.
Da sagt er ja aber im Prinzip genau das, was du schon beschrieben hast. Ne? Dieses, dass Alltag eben sich anders anfühlt, als wenn man da dann wie du einmal vor Ort ist und das alles irgendwie mega spannend, aber irgendwie auch gruselig ist, haben die sich halt wahnsinnig dran gewöhnt.
Genau. Ja,
an die Situation.
Dieser Punkt. Dass man, wie gesagt, ich glaube, man kann ihnen keine Ignoranz vorwerfen oder irgendwas. Es ist einfach so ein, das ist jetzt einfach unser Leben. So, wir gewöhnen uns daran, das ist genau das Richtige, das ist unser Alltag.
Man muss auch ehrlicherweise sagen, glaube ich, ich habe das auch nochmal nachgeschaut im Vorfeld, weil ich bin wie du mit Tschernobyl im Rücken aufgewachsen. Ich habe Kindheitserinnerungen daran und gefühlt war das so wahnsinnig groß und so bedrohlich. Und Jahrzehnte später wurde da ein Sarkophag über das Atomkraftwerk in Tschernobyl gebaut und Leben drumherum war ewig nicht denkbar so, ne? Und aber dieses AKW in Fukushima hat halt nur, also es ist immer noch ein Riesendrama, aber es ist nur ein Fünftel, glaube ich, der Dimensionen, die wir halt in Tschernobyl hatten. Ich glaube, viel meiner Angespanntheit, während wir darüber reden und wenn ich darüber nachdenke, ist, weil wir diese Tschernobyl-Geschichte halt im Rücken haben.
Ja.
Das haben die nicht.
Das haben die nicht und ich glaube auch so ein bisschen der Umgang mit dieser Katastrophe ist so ein bisschen so ein anderer, weil man ungern natürlich diesen Fehler zugeben möchte, was da passiert ist, sage ich mal, ne? Fehler in Anführungszeichen, dass man sehr daran bedacht, also interessiert ist, dass man natürlich so schnell wie möglich das versucht zu bereinigen, ne? Und es wurden ja auch direkt auch mit dem Wissen von, sage ich mal, ne, damals zu heute, das sich ja auch extrem gesteigert hat, dass man sofort irgendwie daran, ja, wir müssen irgendwas tun. Und dass man sehr schnell daran irgendwie interessiert ist, da wieder ein, ja, so eine Art normales Leben irgendwie ja, möglich zu machen. Und das ist glaube ich, auch nochmal was anderes als eben Tschernobyl damals, wo man...
Was ich aber ja, krass finde, ist, es war, also ich habe mich dann, als ich es nochmal nachgeguckt habe, fiel es mir auch alles wieder ein, aber ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Ticker, dass die deutsche Bundesregierung damals nach Fukushima aus der Atomkraft ausgestiegen ist.
Genau.
Dass das der Zusammenhang war, ne? Ja. Das, und das waren, die Deutschen waren noch nicht die Einzigen. Es war schon ein weltweit, ein Riesenaufschrei, wie unsicher sind unsere Atomkraftwerke, weil es ja in dem Sinne jetzt auch keine technische Havarie war, wie in Tschernobyl, sondern eine Naturkatastrophe. Und was passiert eigentlich in solchen Fällen, die keiner beeinflussen kann mit unseren Atomkraftwerken? Genau. Das habe ich mir echt nochmal so richtig vor Augen halten müssen, dass das eigentlich der Auslöser war.
Das war der Auslöser. Und natürlich klar, jetzt dieses Atomkraftwerk eben da in der Nähe, also, ne, also in der Region Fukushima sozusagen, das ist ja eine Präfektur, das ist ja wie so eine Art Bundesland. Das, aber um dieses Atomkraftwerk, um das es ging, das hat natürlich wirklich auch einen sehr besonderen Ort direkt am Meer. Ne? Und das ist natürlich jetzt, ja, da kommen viele Faktoren zusammen. Würde
man vielleicht nicht nochmal so bauen.
Wahrscheinlich nicht. Ne? Also wobei natürlich aber auch da kann man sagen oder argumentieren zu sagen, man braucht sehr viel Wasser. So, das ist natürlich direkt vor Ort da am Meer, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein Ort, der vielleicht eine andere Gefahrenlage mit sich bringt, auch aufgrund der geografischen Lage einfach. Ich meine, es gibt unzählige Erdbeben in Japan, fast täglich.
Gerade erst wieder.
Also das heißt, die Region an sich ist schon, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es da
ruhig zugeht.
Ne? Aber und auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, dafür, dass es im Prinzip so ein Ort auf der Erde ist, wo ist man fast tagtäglich mit Erdbeben zu tun hat, nicht immer in dieser Größenordnung, aber es ist dafür sehr selten eigentlich, was passiert.
Ja,
ne? Eigentlich fast nur einmal, wenn man so möchte. Das heißt, also die Sicherheitsmaßnahmen sind schon hoch. Und auch gerade, sag ich mal, die Atomenergie ist in Japan, das ist die wichtigste überhaupt. Also du kannst dir nicht einfach sagen, ja, jetzt, weiß ich nicht, macht mal was anderes. So, das würde, glaube ich, so schnell gar nicht funktionieren, einfach anhand der Menge an Atomkraftwerken, die es in diesem Land gibt.
Aber ich meine, dass auch in Japan die Proteste danach doch ziemlich groß waren. Ne? Und dass sie auch, also wenn wir mal erstmal zumindest so einen Schlingerkurs gefahren haben, ob sie nicht doch aussteigen. Aber jetzt ist, glaube ich, relativ alles beim Alten.
Ja, naja, weil auch einfach die Protestkultur in Japan ist eine andere als jetzt bei uns. Also ne, ist natürlich toll, wenn man irgendwie sieht, was jetzt gerade auch an Protesten bei uns in Deutschland irgendwie passiert, dass man merkt, okay, das sind wirklich Hunderttausende von Menschen, die auf die Straße gehen. Das würde in Japan meiner Meinung nach so nie passieren.
In dem Ausmaß.
Also es gab Proteste, auch gerade in Tokio, aber in Relation zu dem, was wir oder sage ich mal, ne, bei uns an Protesten irgendwie also haben, das ist kein Vergleich. Es gab sie, ja, aber es ist bei weitem nicht so, dass man, glaube ich, wirklich gesagt hat, okay, wir ändern da was. Ja, aber es gab mit Sicherheit dann auch Aussagen, wo man natürlich dann vielleicht vor der internationalen Gemeinschaft sagen muss, ja, wir überlegen uns das. Aber ich glaube, im Endeffekt ist dieser Schritt so weit entfernt wie kaum was anderes, dass Japan aus der Atomenergie aussteigt.
Ihr seid ja dann auch Richtung Atomkraftwerk gefahren.
Ja.
Das heißt, nicht mehr in dem geschützten Ort, wo die Familie lebt, wo ja eigentlich auch die Werte laut Regierung in Ordnung sind und ja auch dein Dosimeter nicht groß ausgeschlagen hat, habt ihr euch dann ja aber auf den Weg gemacht, um mal rauszufinden, wie weit es überhaupt ist. Ne? Also ob das jetzt quasi direkter Nachbar ist oder ob man dann eben doch noch eine Weile unterwegs ist. Wie war das?
Das ist erstaunlich einfach. Also es ist eben auch keine Straße. Also es gibt eine ganz normale, von dem Highway geht quasi eine Straße ab. Sozusagen, die ist wieder gesperrt. So, es kommt erst, dieser gesperrte Punkt kommt erst quasi eine ganze Weile weiter. Ich weiß nicht, ich glaube, man fährt aber auch nur 5 bis 10 Minuten maximal von dem Highway quasi runter. Und dann geht es unfassbar schnell, dass eben der Dosimeter auf einmal sagt, okay, wow, hier ist was anders. So, ne? Der war die ganze Zeit so bei so 0,23 Mikrosievert, so was im Prinzip so einer Strahlung wie in einer Großstadt. Völlig normal und eigentlich auch bedenkenlos.
Ja.
Und auf einmal geht das Ding hoch auf 2, noch was. So.
Okay.
Und man denkt sich so, Okay, Moment mal. Was passiert
hier? Ab wann ist quasi, was ist die magische Grenze?
Ich glaube, es gibt einen Wert, der sagt, zu 50% ist das, also kann diese Strahlung tödlich sein. Ich glaube, es geht bei 4 Mikrosievert pro Stunde los. Mhm. Und 100% tödlich, meines Wissens nach, bei 7 Mikrosievert
pro Stunde. Okay, aber das heißt, 2, irgendwas ist schon sehr unangenehm.
Es ist sehr unangenehm, also vor allem für das Gefühl natürlich erstmal. Wie gesagt, in dem Moment bist du ja da und uns war klar, okay, wir bleiben hier. Also wir drehen um. War natürlich vom, also wir müssen, das ist das, was, warum, das ist es ja auch nicht wert sozusagen, ja. Also uns war erstaunlich schnell klar, wie schnell die Strahlung steigt außerhalb quasi einer freigegebenen Zone. Das heißt, für uns war klar, okay, wir bleiben da, wo es freigegeben ist. Aber natürlich merkst du sofort, wie dein Puls hochgeht, wo du denkst, wo Kopfkino angeht. Okay, was ist jetzt hier? Du hörst auch so ein bisschen, also man versucht so ein bisschen die Luft anzuhalten, tatsächlich.
Nicht mehr zu atmen.
Ja, weil es ist ja auch nun belegt, dass Radioaktivität, vor allem das in den Körper gelangt, also durch Staub, durch Partikel, alles was in den Körper gelangt, ist nochmal gefährlicher wie die Strahlung, die man einfach halt so abbekommt. Und in dem Moment ist es so, okay, alle werden so ein bisschen ruhiger, alle hören so ein bisschen, sind so in sich und es ist relativ schnell klar, okay, let's turn around und dann geht es dann auch schnell.
Aber das muss ich jetzt nochmal verstehen. Das heißt, das ist jetzt noch eine, ihr seid quasi in der Sperrzone, ja, genau. Aber ihr dürft da rein.
Genau, also es ist noch keine offizielle Sperrzone. Der Moment, wo quasi der Dosimeter hochging, so hoch, waren wir 20 Meter quasi von dem Gate entfernt, wo es denn quasi zur Sperrzone geht.
Und ab da hättet ihr auch nicht mehr weiterfahren dürfen.
Genau, das sind Sicherheitspersonal, wo man auch sagen muss, es ist halt auch eigentlich wahnsinnig, dass die da stehen, rund um die Uhr, an den Zugängen quasi, wo denn die Sperrzone beginnt, wo man nicht rein darf, da stehen Leute. So, das ist halt auch.
Das heißt, die stehen die ganze Zeit da und kriegen die Strahlung ab.
Volle Pulle. Keiner rein. Absolut. Also das heißt, wir haben das schon gesehen und wir hatten ja auch gar keinen Zugang zur Sperrzone. Ich glaube, man hätte das im Vorfeld wahrscheinlich mit mehr Zeit, beziehungsweise wenn man das gewollt hätte, glaube ich, hätte man durchaus Zugang kriegen können.
Genehmigungen beantragen.
Genau, zu dieser Sperrzone, auch gerade als Pressevertreter. Aber warum, ist natürlich dann auch die Frage. Ne?
Also, war es jetzt nicht böse drum?
Auf gar keinen Fall. Also, und deshalb war, und man hat ja schon gemerkt, wenn es auf 2 Komma irgendwie hochgeht, dass auf einmal dann irgendwie das Gemüt natürlich ein ganz anderes ist und die Stimmung im Auto und man denkt sich so, okay, schnell weg, weg, weg.
Hattest du denn 2019 eine ähnliche Situation? Oder
Ja, genau. Also auch da, also ich hatte, es gab so eine Situation, da sind wir ja, das war ja so eine Art geführte Tour, so ein bisschen.
Das war damals als erstes Mal Touristen quasi in die Nähe von Fukushima durften.
Genau,
so, ne?
Genau, wir waren die ganze Zeit im Auto, also außer an den Punkten, wo schon freigegeben war, aber wir waren im Auto und haben uns natürlich trotzdem, aber vor 4 Jahren habe ich wirklich so gefühlt, wie so an so einem Smartphone, die ganze Zeit vor diesem Dosimeter quasi, habe ich das angeguckt und dachte so, was passiert? Okay, 0,5, 0,7 und so. Und dann gab es einen Moment, wo wir auch nur, ich glaube, wir sind im Auto irgendwo gedreht und auf einmal kam dann da so, boah, okay, 5, noch was, schnell weg. So, das ist weg. In dem Moment ist das nicht schlimm, aber du solltest dich da halt nicht lange aufhalten.
Du solltest da kein Picknick machen.
So. Und aber ein viel krasserer Moment war eigentlich eben 2019, dass wir auf so einer, weiß ich nicht, im Prinzip so einer Erhöhung waren und wir hatten den Blick auf dieses Atomkraftwerk. Und dann dachte ich schon, krass, wie schnell oder wie nah man eigentlich trotzdem schon rankommt. So, und also einfach das schon zu sehen. Das war jetzt in dem Fall als wir jetzt da waren, haben wir das eigentlich gar nicht gesehen. Aber ich war dann auch irgendwie gar nicht so scharf drauf, ehrlich gesagt, das nochmal zu sehen, weil das natürlich dann schon nochmal andere Gefühle.
Ist auch kein schöner Anblick.
Genau, in einem auslöst. Ja.
Aber ihr habt ja schon noch einige Gegenden, also einige Orte jetzt rund um dann, also eine Sperrzone und da, ihr seid ja quasi am Rand der Sperrzone unterwegs gewesen. Und da habt ihr ja schon noch einige krasse Sachen auch gesehen, oder?
Ja, genau. Also eben auch anhand dieser, oder entlang des Highways, ich sag jetzt, ist wie eine Autobahn, Bundesstraße sind ja auch immer wieder noch Häuser, die gesperrt sind. Das heißt, das sind wirklich so große metallene Rolltore, die das irgendwie symbolisieren, hier nicht rein. Aber es gibt durchaus, Gebäude, die von außen zumindest zugänglich sind. Klar, es ist noch Privatgrund. Aber wir sind einfach mal hingefahren, um zu gucken, wie sieht das aus. Und ja, und es stellte sich dann schon auch die Frage, geht man jetzt rein oder nicht? Und ja, also es ist schwierig zu beschreiben, gerade in, sage ich mal, den Job, den man hat, weil das natürlich schon auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle man dazu bereit sein sollte, eine Grenze vielleicht zu überschreiten, ohne dass man jetzt irgendwie was strafrechtlich Verfolgbares macht.
Ja, aber unser Job ist natürlich die Neugierde eigentlich.
Genau.
Ne? Ja,
dann und die hat man auch in dem Moment, wenn man an so einem Ort ist. Diese Neugierde, die man sich sagt, ah, ja, vielleicht gucken wir mal. Und das haben wir auch, genau diesen Moment hatte ich vor Ort auch.
Ich bin neugierig wie ein vierjähriges Kind. Das ist mein Problem.
It's going up.
Aber es steigt.
It's schon 2,5. Carina, du kannst doch hier. Ich geb dir das, du kannst vorgehen.
2,5.
2,6 mittlerweile.
Du bist Chefin.
Ja, du musst erst mal gucken.
Ich gehe rein. Ich bin alt und habe keine Angst.
Also vielleicht, Entschuldigung, vielleicht zum Aufklären. Also Carina war die Autorin, die dabei war. Cedric, den man auch gehört hat, war der Kameramann. Und die Dame, die dann gesagt hat, gar kein Problem, ist die Luisella, die quasi unsere lokale Übersetzerin war, die in Japan seit, ich glaube, 15 oder 20 Jahren wohnt, die ja auch die quasi das vielleicht noch ein bisschen anders einschätzen kann, als wenn wir als, sage ich mal, deutsches Kamerateam da einfach reingehen, sondern genau, die einfach gesagt hat, ja, nee, sie hat da gar kein Problem damit. Ich so, okay, wow.
Und wo genau standet ihr da?
Wir standen im Prinzip vor so einer Art Spielhalle.
Ja.
Also man muss sich das vorstellen wie so eine Art, sieht eigentlich aus wie so ein Supermarkt. Das heißt, vorne ist ein sehr, sehr großer Parkplatz und dann ist ein einfach ja rechteckiges Gebäude letztendlich, ne, mit einer großen Glastür vorne dran. Teilweise eingefallen, teilweise sah das aber eigentlich noch aus wie ganz normales Gebäude. Nur eben, dass ja, da drin eigentlich alles war wie vor ja, 13 Jahren, mehr oder weniger. Das ist so eine ehemalige Spielhalle, wo da sind so viele so Autos, also Pachinko heißt das. Das sind so ja, japanische Spielautomaten sozusagen, was sehr beliebt ist in Japan und davon gibt es auch sehr viele. Das Problem an dieser Spielhalle, vor der wir standen, ist so, dass es eigentlich, also es war kein Zugang, der das Ganze versperrt, aber, und das kann man auch nachlesen, dass viele Gebäude, die eigentlich in einer freigegebenen Zone waren, die aber auf Privatgrund stehen, teilweise noch gar nicht gesäubert wurden.
Weil das die Angelegenheit der Privatperson wäre?
Im Prinzip ja, ne? Oder weil man auch einfach erstmal daran interessiert ist, quasi die Geflächen, die der Gemeinde zukommen, also ja, quasi vor allem Straßen, dass die sauber gemacht werden und dass man den Fokus einfach auf erstmal ganz andere Sachen legt. Ja, meiner Meinung nach müsste das eigentlich alles immer noch komplett versperrt sein.
Das fände ich das ja, ein bisschen komisch, ne? Dass man ja sagt, okay, es ist ja nachvollziehbar, dass das noch nicht alles genau perfekt ist, aber man müsste doch dann irgendwie zumindest so ein Flatterband davor machen.
Sollte man meinen, ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das trotzdem Privatgrund. Also niemand ist dazu, also niemand darf da ja offiziell quasi einfach reinlaufen. Mhm. Ne? Also es ist ja wie, wenn man jetzt zu Hause sagt, ich möchte auch nicht, dass zu mir in die Wohnung jemand kommt.
So. Ja, klar.
Ne? Also das ist also jeder ist ja eigentlich aber selbst dafür verantwortlich, zu sagen, geh da nicht rein, weil du es einfach nicht darfst.
So. Absolut, aber gerade wenn das jetzt so ein Ort ist, der ja langfristig wahrscheinlich auch Touristen
natürlich
anzieht und gerade so, ich nenne es jetzt mal Dark Tourism, ja auch ja immer beliebter wird,
genau,
wäre das ja genauso wie ihr da ja jetzt gerne rein wolltet, ja, wird es ja oder auch neugierige Kinder geben, die sagen, boah, wer traut sich rein?
Ja, absolut.
So, ne? Könnte man es ja auch ein bisschen weniger offen zugänglich machen.
Es ist, und auch das ist der Fall, dass wir das vor Ort gesehen haben. Also wir haben auch, muss ich mir ganz kurz überlegen, ob ich das erzählen darf.
Jetzt ist es aber super spannend.
Ja, ich weiß, also okay, man kann es ja erzählen, ich sage keinen Namen und nichts und ich sage nicht, wann und wo es war. Aber wir haben es dann gar nicht im Film thematisiert, weil ne, wir das ja auch gar nicht drehen durften. Aber wir haben auch ein Fotografenteam gesehen, die im Prinzip mehr oder weniger genau das machen wollten oder das dokumentieren. Auch sie haben uns das dann irgendwie ne, neben der Kamera erzählt, sie dokumentieren alles, was hier quasi über Jahre passiert, aber die machen genau das Gleiche. Die gehen auch einfach rein.
Ja.
So. Und das ist genau der Punkt, wo man sagt, ja, klar, auf der einen Seite ist es ja irgendwie auch Zeitgeschichte. Das heißt, man muss ja irgendwie vielleicht auch darauf aufmerksam machen, zu sagen, Leute, ist das hier so richtig? Aber absolut, auf der anderen Seite habt ihr da drin auch eigentlich nichts verloren. So, ne? Und das war, also wir haben das auch gesehen, klar. Und das ist ja auch genau der Punkt, dass diese Gebäude teilweise sehr einfach zugänglich sind und das jetzt kein großartig davon abhält, zu sagen, ja komm, wer trauten sich, ne? Wer Mutprobe, so. Und gerade mit dem Bewusstsein, was ja eben auch die Familie, die wir, ja, das, also wenn man das große Ganze sieht, die auch sagen, das ist halt Alltag, man ist die ganze Zeit, man vergisst es nicht, aber ne, das ist, es ist halt eben, es ist, wie es ist, man akzeptiert das Ganze. Das geht ja vielen anderen vielleicht auch so, ja, und das geht Touristen so, das geht Kindern auch genau, das geht ja auch so. Und das ist ja auch genau der Punkt zu sagen, wenn ein Kind dort aufwächst, das muss eigentlich auch extrem aufpassen, was du anfasst. Und Kinder sind nun mal so, die fassen Sachen an, was auf dem Boden liegt, die nehmen Sachen in den Mund und so weiter. Und das ist, ja, das ist dann nochmal extrem schwierig, quasi zu sehen. Es gibt solche Orte, die einfach mehr oder weniger zugänglich sind.
Aber ist es denn so, der Gedanke kam mir jetzt gerade, ist das die Zukunft von dieser Region, über den Tourismus zu erschließen?
Ach. Ich meine, der Tourismus kann mit Sicherheit immer, also das weiß ich nicht, ist schwer zu sagen. Also Tourismus ist immer, glaube ich, egal bei einer Region, die vielleicht jetzt ja strukturschwach ist, kann natürlich Tourismus immer eine Möglichkeit sein, aber das Ganze natürlich immer mit Verstand. So, ne, muss das jetzt in so einem Fall bei so einer Katastrophe, die passiert ist, weiß ich nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist.
Aber ehrlicherweise ist es in Tschernobyl auch so.
Natürlich, klar, keine Frage. Aber also wenn das so ist, ne, und ich meine, ich habe das natürlich im Endeffekt gar nicht zu entscheiden, aber wenn das so ist, muss halt eben auch irgendwie geregelt sein, dass diese Einnahmen, die dadurch vielleicht generiert werden, wirklich auch an der richtigen Stelle dann wieder eingesetzt werden, um eben diese Region zu stärken, um den Menschen auch da wieder ein normales Leben zu ermöglichen. Und nicht, dass sich drei Leute mehr oder weniger die Taschen voll machen. So, das ist dann, ich glaube, das muss extrem gut gesteuert sein und auch alles, ja, ne, quasi über Kanäle laufen, die dann eben auch dafür sorgen, dass diese Einnahmen an der richtigen Stelle wieder eingesetzt werden.
Also was ich schon erstaunlich finde, ist, was du so erzählst von der Familie, die du ja dort getroffen hast, wie resilient Menschen eigentlich sind. Mhm. Also ne, die haben ja jetzt, also gerade die Mama, die hat ja alles verloren, eigentlich erstmal ihr Zuhause, na gut, das stimmt auch nicht alles verloren, aber sie hat ihr Zuhause erstmal verloren, sie hat ihr das Haus, in dem sie groß geworden ist, verloren und geht jetzt da zurück mit so einer Sehnsucht, sich da ihr Leben wieder und ihre aufzubauen, ihre Familie groß zu ziehen und das einfach so wegsteckt. Das finde ich schon beeindruckend.
Total. Also gerade weil dieses Ereignis 2011 für sie natürlich so lebenseinschneidend war, wie wir uns das kaum vorstellen können.
Hast du damals realisiert, was hier los ist, als die Tragödie passiert ist? Denkst du noch daran?
Das Erdbeben war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Ich erinnere mich noch genau an den Tag. Ich habe in einem Nachbarort gearbeitet und bin direkt nach dem Beben nach Hause gefahren. Meine Mama hat mir eine Notiz an die Tür gehängt, dass sie im Sicherheitsbunker ist. Es war schrecklich. Aber ich sehe auch etwas Positives. Nach der Tragödie war mein Mann Ersthelfer. So haben wir uns kennengelernt. Und jetzt habe ich diese tolle Familie. Das möchte ich dem Ort jetzt zurückgeben, indem ich ihn wieder aufbaue.
Das ist eigentlich voll das schöne Schlusswort.
Mhm. Ja, und es ist auch dann, also ne, auch das war auch wirklich einer der letzten Fragen mehr oder weniger, die wir so ein bisschen an sie hatten, so bevor man jetzt dann irgendwie zusammenpackt und auch wieder nach Hause fährt. Und es ist dann erstaunlich, dass, obwohl man quasi tagelang mit dieser Tragödie und dieser Katastrophe sich beschäftigt, dass es dann doch irgendwie, dass es, naja, man geht nicht mit einem guten Gefühl nach Hause, aber man ist von dem Mut irgendwie sehr beeindruckt, dass eben genau dieses Positive daran zu sehen, das fand ich, ja, das war irgendwie, dann hat man so ein bisschen so ein glückseliges Gefühl, wogleich man natürlich auch sagen muss, also für mich, also ne, man fragt sich ja schon, ist das dann was für einen selber, beziehungsweise man ist ja, also ich in meinem Leben bin so eine Art ähnlichen Situation, ich habe nicht so viele Kinder, aber ich habe ein Kind, ne, und das heißt, also es gibt ja schon, also ich habe eine ganz tolle Familie und würde ich dem Ganzen auch beipflichtigen, jetzt sage ich nein, aber ich habe vielleicht auch gar nicht so die, also für mich stellt sich auch die Frage eigentlich gar nicht.
Du hast ja auch dein Zuhause nicht verloren.
Ich habe mein Zuhause, absolut, genau. Ne? Das heißt also dieses ganz tief verwurzelte Heimatgefühl und diese schönen Erinnerungen, die sie ja mit Sicherheit irgendwie da auch gemacht hat, sonst würde sie ja diesen Schritt gar nicht wagen, dass der so überwiegt und dass sie auch dieses Schöne wieder hervorrufen möchte. Das ist sehr, sehr, ja, beeindruckend, muss ich auf jeden Fall sagen. Und klar, man wünscht natürlich vor allem der Familie Yamané, die wir begleitet haben, nur das Allerbeste, weil man einfach sehr tief beeindruckt ist von dem Mut und von diesem Mindset, sagt man immer so einfach. Aber ne, du weißt, was ich meine. Das ist was Schönes ist, ne, dass es das gibt.
Vincent, das war eine wahnsinnig spannende Geschichte. Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast.
Arigato gozaimasu. Nochmal um die Klammer, das Japanisch zu schließen. Ja, vielen Dank. Also es war auch nach wie vor, war auch ein schönes Erlebnis, wenn man das so sagen darf, das zu sehen. Und es bleibt spannend. Vielleicht in 10 Jahren nochmal. Wir werden sehen.
Wir werden sehen und dann erzählst du es uns wieder, wenn du wieder hast. Vielen Dank.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Und für mich war das erstmal die letzte Folge in diesem Podcast. Das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, aber auf mich warten gerade auch noch andere super spannende Projekte. Mein Nachfolger Ferdi habt ihr ja schon kennengelernt. Es war mir ein Fest, es hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht und ich wünsche allen hier weiterhin viele Abenteuer, viel Wissen und viel Spaß. Und nächste Woche ist auch tatsächlich dann schon Ferdi am Start. Auch wieder mit unserem Reporter Vincent Dehler. Und diesmal geht es nach Indonesien. Das hört sich erstmal schön an, doch wer diesen Podcast kennt, der weiß es schon. Um Urlaub ging es wahrscheinlich nicht. Stattdessen war Vincent Teil eines ganz ungewöhnlichen Reinigungstrupps. Warum er mit rotierenden Bürsten und Sauerstoffgerät bewaffnet in totaler Dunkelheit unterwegs war, das erfahrt ihr nächste Woche. Hört unbedingt rein und abonniert am besten diesen Podcast, damit euch keine Folge entgeht. Und von mir ein leises Servus.